Pfingsten, der Tag des Heiligen Geistes. Auf Hebräisch heißt der Geist Ruach, ein weibliches Wort. Es bedeutet Wind und Atem. Ruach kann feurig sein, sie macht lebendig, sie weht, wo sie will und ist lauter, leuchtend rote Liebe. Ruach ist Gott und wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen euch und Ihnen allen zum Gottesdienst an Pfingsten. Wieder in der Kirche. Herr Hohl und mein Mann musizieren. Danke dafür. Im Anschluss wird uns wieder eine Bläsergruppe vom Brunnenplatz herüber begleiten. Draußen dürfen wir mit Maske singen. Wir beten, du Geist der Wahrheit, ich bete zu dir und ich spüre, es gibt eine Kraft, die größer ist als meine. Es gibt eine Hoffnung, die weiter sieht, als meine Augen je sehen werden. Und es gibt eine Welt, die heiler ist, als meine eigene Welt je sein wird. Und inmitten dieser Kraft, dieser Hoffnung und dieser Welt bist du, bist da, auch hier mitten unter uns. Begegne mir, begegne uns und gib uns Gewissheit, du hörst, wenn wir zu dir beten.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Wir hören die Schriftlesung.
An Pfingsten feiern wir, dass Gottes Geist die Menschen verbindet, über verschiedene Sprachen und Kulturen hinweg. Wie es zu diesen verschiedenen Sprachen auf der Welt kam, erzählt uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache, mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, lass uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Wir hören nun ein Zwischenspiel, eine Gavotte von Boas Mortier.
Thank you.
Liebe Gemeinde, nun haben wir den Salat, den Wortsalat. Das Sprachenwirrwarr und somit die Mühsal, Vokabeln zu pauken, konjugieren, deklinieren. Englisch, Französisch, Schwäbisch und Hochdeutsch und. Vielfältig klingt es bei uns in der S-Bahn, wenn Hüljas Handy klingelt und sie elegant zwischen Türkisch und Deutsch hin und her switcht. Vielfältig klingt es auf den Baustellen, wo polnisch-rumänische Trupps Anleitungshilfen benötigen. Vielfältig klingt es im häuslichen Pflegezimmer, in dem Olga mühsam Deutsch lernt. Sprachen trennen uns. Der Turmbau zu Babel, eine Baugeschichte, soll der Grund dafür sein, dass der Traum der Einsprachigkeit ausgeträumt ist. Sie kennen die Geschichte und sicher auch die Moral von der Geschichte. Die Menschen wollten zu hoch hinaus, wollten mit ihrem Wolkenkratzer den Himmel berühren, und Gott stieg herunter, um sie von ihrem Größenwahn abzubringen. Er schuf eine babylonische Sprachenverwirrung und das Megabauprojekt war gescheitert. Viele Sprachen als Strafe Gottes? Ist Gott einer, der Menschen klein macht, und Vielfalt eine Strafe? So erscheint es auf den ersten Blick. Aber bei biblischen Geschichten ist es gut, auch den zweiten Blick zu wagen. Und mit diesem zweiten Blick sieht es aus, als ob Gott Menschen durch diese Vielfalt rettet. Wie kann das sein? Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist eines der Bilder vom Anfang, jenseits von Eden. Die Sintflut, der nur Noah und seine Familie entronnen sind, liegt hinter der Menschheit. Und kaum haben sie sich etwas berappelt und wieder vermehrt, blicken sie sich um in der weiten Ebene, im heutigen Irak, in der eigentlich gar nichts ist, und tun dort, was nur Menschen können, die Kopf und Hände haben und beides einzusetzen wissen, aus nichts etwas machen und noch aus Dreck etwas bauen. Sie sprechen dieselbe Sprache, aber die Sprache, die alle verstehen, sie dient hier nicht dem gegenseitigen Austausch. Wozu sind denn die Worte auf der Welt? Doch wohl, damit die Menschen sich verstehen, offen aufeinander zugehen. Aber die Sprache Babels ist eine Sprache, in der Absprachen getroffen und Anweisungen gegeben werden und Befehle erteilt. Graben, streichen, brennen, schleppen und bauen, planen und ausführen, anordnen und gehorchen. Keine Fragen stellen, weil es doch reicht, dass einige wissen, wo es lang geht. Langsam nimmt sie Gestalt an, die Stadt, mit den breiten Straßen für die großen Paraden, mit Plätzen, auf denen sich das ganze Volk versammeln kann, mit Sichtachsen und monumentalen Gebäuden, vor denen sich einzelne Menschen nur klein vorkommen und unbedeutend. Ein Turm, der in den Himmel reicht. Es schwindelt dich, wenn du zu seiner Spitze hinaufsiehst, und von oben erscheinen sie Ameisen gleich, die Menschen zu seinen Füßen. Denn mehr bist du nicht in dieser Stadt, du bist eigentlich nichts. Wie du da gräbst und baust und schleppst und gehorchst für das große Ganze. Schon fängt es an, dass die einen ganz genau wissen, was gut ist für die anderen, und dass alle das Gleiche wünschen sollen und tun sollen. Die Geschichte Babels ist die eines Anfangs, in dem es irgendwie in die falsche Richtung einer Machtkonzentration geht. Und wie gut, dass Gott eingreift und sagt, so nicht. Gott will die Menschen nicht eingemauert sehen in der einen vermeintlichen sicheren Festungsstadt, unter dem einen Turm, ängstlich und geduckt mit dem Blick nach oben zu denen, die ihnen sagen, wo es lang geht. Die mühsame, ameisengleiche Arbeit der vielen Menschen, die graben, streichen, brennen, tragen und bauen müssen. Der Blick auf den Turmbau in Babel zeigt uns, was passiert, wenn Menschen anfangen, sich einzumauern. Nicht nur mit Bauwerken, sondern auch mit gleichförmigem Denken, wo nur die eine Meinung der Mächtigen zählt. Der jüdische Theologe Benno Jakob, der unseren Augen einen zweiten Blick auf diese Geschichte ermöglicht hat und sie so deutet, wie ich es gerade erzählt habe. Dieser Benno Jakob hatte bei Erscheinen seines Kommentars im Jahr 34 den Beginn eines neuen Großreichs in Deutschland schon vor Augen. Gegen die Großmannssucht der Mächtigen, gegen den Zentralismus, der einzelne Menschen klein macht und sie auf Linie bringt, greift Gott ein. Er bringt die Einheitssprache durcheinander, sodass die Befehle ins Leere laufen. Gott sagt zu diesem Bauprojekt Nein. Er sagt bis heute zu allen Nein, die noch immer versuchen, alles und jeden unter einen Turm zu bringen. Gott schafft Luft, dass die Menschen wieder frei atmen, selber denken und sich bewegen. Am Ende gehen sie von diesem Ort weg, machen sich auf den Weg in das Land, das Gott ihnen zeigen will. Da werden sie zu großen Völkern und verteilen die Fülle seines Segens auf der ganzen Welt. Gleich nach dem Kapitel vom Turmbau kommt das Kapitel, wie Abraham aufbricht in ein neues Land. Abraham, auf den sich gleich mehrere Religionen berufen. Abraham, der nicht auf den Turm steigen muss, um den Himmel zu sehen und die Sterne der Verheißung Gottes wahrzunehmen. Vielstimmigkeit und Vielfalt sind also keine Strafe, sondern eher Rettung und Gottes Plan für seine Welt und seine Menschen. Viele Sprachen sind auf der Welt und die Menschen haben sich zerstreut über die ganze Erde, sind in die Fremde gezogen und dort zu Fremden geworden und dann heimisch. Viele Sprachen sind auf der Welt und Menschen verstehen sich trotzdem. Auch die Geschichte vom Anfang der christlichen Kirche erzählt davon. Der Geist kam über sie an Pfingsten und sie verstanden einander trotz der vielen Sprachen, die da gesprochen wurden. Es war nicht wieder die eine Sprache Babels. Die Jünger und Jüngerinnen predigten und die Menschen verstanden sie in ihrer je eigenen Muttersprache. Und es gibt eine wunderbare Aufzählung in der Apostelgeschichte, die Muttersprache der Parther und Meder und Elamiter und derer, die wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Die Muttersprachen all der Fremden und Gäste und Migrantinnen und Einwanderer. Vielstimmigkeit und Vielfalt statt Eintönigkeit und Einheitlichkeit. Offenheit füreinander und ein Geist der Lebendigkeit. So war die Kirche an ihrem Anfang. Und so soll sie heute sein, in all den Ländern und Kontinenten der einen Welt, die Gott gemacht hat. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass Gott sich an den vielen tollen Sprachen der Welt freut. Gott findet nichts schöner, als zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sich zu verstehen geben, dass sie einander lieben. Gott kann sich nicht satt sehen an all den wunderbaren Kulturen und Stilen der Länder und Völker seiner Erde. Die Welt wäre langweilig. Und es gäbe nichts, was einen Menschen einzigartig und liebenswert macht, wenn alle die gleiche Sprache sprechen würden. Es gäbe kein aufmerksames Zuhören mehr, keine guten Fragen, keine Spannung und Entwicklung. Viele Sprachen sind in der Welt und Menschen verstehen einander. Vielfalt und buntes Leben. In der letzten Woche wurde der Tag der Vielfalt, der Diversität begangen. In den Medien gab es jede Menge Beiträge, die zeigten, wie vielfältig auch unsere nächste Umgebung ist. Auch wenn die Vielfalt leider noch lange nicht gleichberechtigt anerkannt ist, die Rechte vieler nicht gewahrt werden und die Verständigung manchmal schwerfällt. Da ist der homosexuelle Junge, der nicht die Worte findet, wie er mit seinen verunsicherten Eltern reden kann. Da ist die Frau mit dem verständnislosen Partner. Da ist die Konfirmandin, die bei Fridays for Future mitmacht und enttäuscht ist, wie wenig immer noch für unser Klima getan wird. Da sind die Menschen jüdischen Glaubens, die gerade wieder um ihre Sicherheit fürchten müssen. Das sind die Kinder, die im Moment die Bildungsverlierer sind. Und auf der anderen Seite die aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern, die einen wie selbstverständlichen Weg an die Unis antreten. Und das sind Olga und Hülya. Es braucht noch viel Sturmwind des Heiligen Geistes, bis wir diese Vielfalt wirklich als Gottes Geschenk verstehen. Liebe Gemeinde, es gibt also nicht den einen sicheren Ort, um den wir unsere Sicherheitsmauern ziehen können. Es gibt nur den Aufbruch ins Leben. Mit meinem kleinen Leben in der Tasche und den paar Goldklumpen in meinem Herzen. Ich mit meinen Brüchen und meinen Wünschen. Und mit einer weltumspannenden Sprache, die alle Menschen sprechen. Die unserer Herzen und Seelen. Mit Händen und Füßen, mit Empathie und Hineinversetzen in den anderen. Mit einem Lächeln. Mit einladenden Gesten und offenen Armen. So funktioniert sie, die Sprache des Herzens. Selbst wenn man mit jemandem nicht dieselbe Sprache spricht, Gottes Geist ermöglicht es, dem Gegenüber mit einem Zwinkern zu signalisieren, wir verstehen uns zwar nicht, aber wir können uns trotzdem mit Liebe und mit Respekt begegnen. Wo ich einen Menschen achte und offen für ihn bin, nachfrage, wenn ich was nicht verstehe, da schaffe ich jemandem neben mir einen sicheren Ort. Und weil das mitunter schwer ist, Gott weiß, das ist schwer, darum schickt er uns zu Pfingsten seinen Geist, der uns hilft und stützt. Amen. Wir hören noch einmal Orgel und Fagott. Wir beten. Barmherziger Gott, dein Geist schenkt uns Verständigung über alle Grenzen hinaus. Mit ihm fängt die neue Welt an, die du uns verheißen hast. Lass uns deinem Geist vertrauen und uns von ihm begeistern lassen. Zeige uns, wie die Völker in einer globalisierten Welt zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen können. Dass der Wille nach Verständigung das Miteinander prägt und nicht gegenseitiges Misstrauen. Zeige uns, wie die weltweite Ökumene immer wieder neu gelingen kann. Lass uns die Vielfalt der Kirchen, Konfessionen und Religionen nicht als Bedrohung unseres Glaubens verstehen, sondern als Reichtum. Zeige uns durch deinen Geist eine neue Sprache, die Fremde willkommen heißt, die das andere neidlos loben kann, die nicht verletzt, aber doch bei der Wahrheit bleibt und Kritik nicht unterschlägt. Erfülle uns mit mutiger Liebe, dass wir denen unsere Stimme leihen, die unter Intoleranz leiden, die ausgegrenzt werden und klein geredet. Erfülle die Welt mit deinem Geist, dass Frieden einkehrt im Nahen Osten und die Menschen jüdischen Glaubens hier unter uns sicher wohnen und leben. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gezeigt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine kurze Ansage, wer mag, darf sich gerne dazu hinsetzen. Danke Herrn Hohl und meinem Mann für die Festmusik heute. Auf dem Altar liegen Predigten von heute zum Mitnehmen. Und nun geht in diesen Sonntag, in dieses Pfingstfest und in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.
Vor dem Nachspiel wieder einige kurze Erläuterungen zum Stück, das Sie hören werden, und zum Hintergrund dazu. Wir gehen wie häufig ganz weit zurück in die Geschichte, also ganz grob 1000 Jahre. Da ist der Text entstanden, der diesem Lied zugrunde liegt. 500 Jahre später, also um 1520 rum, hat Martin Luther diesen alten Kirchengesang reaktiviert, der in der katholischen Kirche üblicherweise gesungen wurde, und hat daraus ein evangelisches Lied gemacht. Die Melodie ist ein bisschen älter als Luther selber, so 550 Jahre. Also wir sind ganz am Anfang unserer evangelischen Kirche mit diesem Choral. Das ist der Choral 125 im Gesangbuch, Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Wer Lust hat, kann ihn zu Hause mal nachschlagen. Es steht da auch immer noch ein bisschen was zur Geschichte. Die Bearbeitung, die ich dazu spiele, ist fast schon modern. Die ist lockere, blöde, kurze, 350 Jahre alt. Also fast nichts im Vergleich zu 1000. Wir sind bei Dietrich Buxtehude, dem wichtigsten Vertreter des norddeutschen Barock. der norddeutsche Barock, das sind diese wunderschönen Orgeln, wenn man in Norddeutschland Urlaub gemacht hat und in einer Kirche war, der wird sie kennen, mit riesigen Pedalpfeifen rechts und links, große, riesige Werke, ganz andere Orgeltradition als hier. Dennoch kann man es an dieser Orgel hier fast adäquat spielen, denn bei seinen Choralbearbeitungen hat Dietrich Buxtehude diese volle Kraft seiner Maschine nicht ausgefahren, sondern ist etwas kammermusikalischer vorgegangen. Wir hören einen Bass, wir hören zwei Mittelstimmen von den sogenannten Prinzipalen, das sind die schönen Pfeifen, die Sie hochglänzend hier vorne in der Schauseite sehen, das sind die wichtigsten Pfeifen der Orgel. Also auch nichts Lautes und wir hören die Melodie reichlichst verziert in der Oberstimme. Mit einigen Mischstimmen, das heißt, die quäkt etwas hin. Und auf diesem Fundament von drei Stimmen, die mal miteinander spielen, mal sich abwechseln, mal Nachlauf spielen, mal die Oberstimme imitieren, hören wir sehr, sehr ausgeziert den Choral. Also wer ihn nicht im Ohr hat und die wenigsten von uns von ihm werden ihn im Ohr haben, wird ihn nicht erkennen, aber das macht nichts. Wir hören einfach eine weit ausschwingende Melodie über drei Grundstimmen.